Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 15.
Beim Thema Lernen mit digitalen Medien scheiden sich wie bei kaum einem anderen pädagogischen Thema die Geister. Einer Euphorie, die durch vielfältige Potenziale für völlig neue Formen von Lehr- und Lernprozessen ausgelöst wird, steht eine große Skepsis auf der anderen Seite gegenüber, welche häufig durch schädliche Wirkungen digitaler Medien auf die psychische und physische Gesundheit junger Menschen begründet wird. Der Distanzunterricht in der Covid-19-Krise brachte eine schlagartige Notwendigkeit des Einsatzes digitaler Medien mit sich. An vielen Schulen fand während der Pandemie ein regelrechter Digitalisierungsschub statt. Während die digitale Ausstattung der Schulen durch milliardenschwere Investitionen vorangetrieben wird, bleibt die Frage nach wissenschaftlich substanziierten, über reine Thesen hinausgehenden didaktischen Aussagen häufig noch unbeantwortet. Wie steht es um die Digitalisierung deutscher Schulen? Welche Funktionen können digitale Medien beim Lernen haben? Welche Effekte lassen sich messen? Und was wissen wir tatsächlich über Chancen und Risiken? Darüber sprechen wir mit Professor Ingo Koller. Herr Koller leitet den Lehrstuhl für pädagogische Psychologie an der Universität Augsburg. Er forscht zu kooperativem Lernen, innovativen Instruktionsansätzen sowie Lehren und Lernen mit digitalen Medien.
Herzlich willkommen, Herr Professor Ingo Koller. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank, Herr Wisniewski. Ich freue mich auch sehr.
Herr Koller, wie steht es mit der Digitalisierung an deutschen Schulen im Jahre 2021?
Ja, ich denke, durch Covid hat sich viel getan. Natürlich waren die Schulen darauf zurückgeworfen, dass sie jetzt alle was tun mussten auch. Es hat ganz viel Online-Unterricht natürlich stattfinden müssen. Das hat nicht immer gut geklappt, aber oftmals hat es auch wirklich gut geklappt. Dennoch hat man aber schon den Eindruck, dass immer noch relativ viel Beamer und PowerPoint und Videos dominieren. Das zeigt zum Beispiel die VBW-Studie von Fischer und Kollegen. Auch unsere eigene Forschung hat ähnliche Ergebnisse da zutage gefördert. Also aus meiner Sicht werden die Potenziale digitaler Medien zur Förderung von Wissens- und Kompetenzerwerb immer noch nicht völlig ausgeschöpft. Und zudem auf einer rein technischen Ebene gibt es auch immer noch viele Schulen, die von ungenügenden technischen Ausstattungen berichten. Also ich denke, es hat sich viel getan, aber es kann auch noch besser werden.
Ja, ich würde gerne eine der am meisten zitierten Studien zum Thema Wirkung digitaler Medien anführen. Das Review Reconsidering Research on Learning from Media stammt von Richard Clark und ist, man höre und staune, aus dem Jahr 1983. Die Studie zeigt, dass digitale Medien damals offenbar keine nennenswerten Effekte auf den Lernerfolg oder die Motivation der Lernenden hatten. Und meine Frage, ist es nicht etwas sonderbar, dass man heute noch so häufig Befunde aus dem Jahr 1983 zitiert? Oder sind die Erkenntnisse zum Teil bis heute gültig?
Ja, also es gibt natürlich neuere Studien, insbesondere auch Meta-Analysen, wo man also alle möglichen Studien zum digitalen Lernen zusammenwirft. Und wenn man das ganz, ganz grob macht und sich überhaupt nicht Gedanken macht, kann man da vielleicht unterschiedliche Sachen differenzieren oder so. Dann findet man tatsächlich auch heute, dass die Effekte des Lernens mit versus ohne Medien nicht besonders groß sind. Also schon ein bisschen was da an Effekten, aber es ist nicht besonders groß. Mhm. Aber es lohnt sich natürlich, da eine differenziertere Sicht drauf einzunehmen. Und das machen auch Forscherinnen und Forscher. Zum Beispiel gibt es Meta-Analysen, die sich dann mit der Frage auseinandergesetzt haben, ob vielleicht bestimmte Arten von Medien größere oder kleinere Effekte haben. Und da hat man zum Beispiel gefunden, dass digitale Folien oder das sozusagen das Beiwohnen bei Vorträgen, die eben mit digitalen Folien unterstützt werden, im Vergleich zu Vorträgen, die keine digitalen Folien verwenden, eigentlich auch keinen großen Effekt machen. Also die digitalen Folien, die sind wirklich fast egal, kann man sagen. Aber dann gibt es wieder andere Medien, zum Beispiel intelligente tutorielle Systeme, die sozusagen so eine Art User-Model auf Basis von künstlicher Intelligenz mitlaufen lassen, also sozusagen berechnen auf Basis des Verhaltens eines Lernenden in einer digitalen Lernumgebung, was kann der jetzt und was kann er nicht so gut. und dann entsprechend angepasste adaptive Unterstützung geben, dass die ordentliche Effekte haben. Ein anderes Beispiel sind Concept Mapping Tools, also Tools, mit denen ich Begriffsnetzwerke herstellen kann und die sozusagen dazu anregen, dann intensiv über die Bezüge zwischen verschiedenen Konzepten zum Beispiel nachzudenken, dass gerade bei solchen Tools dann die Effekte schon deutlich stärker sind. Und als eine Erklärung wird dann oft angeboten, dass halt natürlich diese verschiedenen Medien auch unterschiedlich hochwertige kognitive Prozesse auslösen, die dann wiederum mit Wissenserwerb zu tun haben.
Ja, Sie sprechen schon die unterschiedliche Wirkung unterschiedlicher Arten der Medienverwendung an. Chi und Wiley differenzieren in einer bekannten Studie passive, aktive, konstruktive und interaktive Lernaktivitäten mit digitalen Medien. Passiv wäre dann zum Beispiel das Ansehen eines Videos. Aktiv wäre das Ansehen von selbstgewählten Ausschnitten eines Videos. Konstruktiv wäre beispielsweise das Zeichnen einer digitalen Concept Map und interaktiv wäre das kollaborative Erstellen eines Blogbeitrags. Die Autoren stellen hier eine Art Nützlichkeitshierarchie auf. Das Ganze nennt sich ICAP-Modell. Und diese Nützlichkeitshierarchie geht davon aus, dass es eine Steigerung der Wirkung vom Passiven zum Interaktiven hingibt. Ist es aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Orientierungshilfe für Lehrerinnen und Lehrer?
Ich finde schon, ja. Das Modell ist sehr simpel. Das heißt, man kann eigentlich als Lehrperson natürlich das Modell schön als einen Orientierungspunkt dafür hernehmen, wie ich jetzt digital unterstützten Unterricht gestalten möchte. Weil ich mich auf Basis dieses Modells natürlich immer fragen kann, okay, wenn ich jetzt dieses oder jenes Tool einsetze in meinem Unterricht, was werden höchstwahrscheinlich die Lernaktivitäten sein, die ich damit bei den Schülerinnen und Schülern anschiebe? Und wenn es halt ein Video ist, dann ist es halt wahrscheinlich erstmal nur passiv. Es sei denn, ich denke auch noch über eine gute Einbettung dieses Videos nach und schiebe zum Beispiel hinterher nochmal eine Diskussion zwischen den Schülerinnen und Schülern, sind wir schon wieder auf der interaktiven Ebene im Sinne dieses ICAP-Modells von Chi und Wiley. Also ich denke, die Antwort auf die Frage, die man sich stellen sollte als Lehrperson, welche Lernaktivitäten schiebe ich jetzt an mit diesem oder jenem Tool, die sollte zumindest immer mal wieder sein, konstruktive und interaktive Aktivitäten und nicht immer nur passiv. Das ist aber gleichzeitig auch was selbst erfahrenen Lehrkräften nicht so leicht zu fallen scheint, wie das haben unsere eigenen Studien auch gezeigt. Und wir haben auch Studien gezeigt, man muss sich vielleicht auch gar nicht wundern, warum das nicht so leicht fällt, weil wir haben auch bei den Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildnern an der Universität auch geguckt, welche Lernaktivitäten schieben die denn eigentlich an. Und die sind ja so eine Art Vorbild möglicherweise für die Lehramtsstudierenden und die machen das auch nicht besonders ausgeprägt sozusagen. Ich will aber damit jetzt nicht sagen, dass quasi der Einsatz von Videos prinzipiell was Schlechtes ist oder so. Natürlich haben auch passive Lernaktivitäten ihren Platz und da gibt es auch Begründungen dafür. Natürlich kann man, also oft wird so ein Effizienzargument dann eingebracht, dass man halt sagt, man kann halt über Videos zum Beispiel halt in sehr kurzer Zeit relativ viel Informationen vermitteln. Aber es ist gleichzeitig natürlich auch wichtig, damit diese Informationen, die da gezeigt werden, dann auch verstanden werden, ist es dann sinnvoll, sich zusätzlich Aufgaben zu überlegen, wo man dieses Wissen oder diese Informationen dann auch wirklich anwenden muss, zum Beispiel in einem konstruktiven oder im interaktiven Modus. Und da weiß man dann auch, das ist auch noch ganz wichtig aus meiner Sicht, dass wenn ich zum Beispiel dann sage, okay, jetzt diskutiert mal eine halbe Stunde über das Video, das ihr da gesehen habt, dass das oft auch nicht viel bringt, sondern man muss diese Art der Diskussionen dann auch wirklich anleiten und strukturieren, zum Beispiel indem man Rollen verteilt und auch Kriterien vergibt, wie diese Rollen in der Diskussion auch eingenommen werden. Erst dann zeigen sich in vielen empirischen Studien Effekte dieser interaktiven Aktivitäten letztlich.
Ja, was Sie jetzt beschreiben, also dass man erst Informationen über ein Video aufnimmt und dann später aktiv verarbeitet, ginge dann in Richtung des Konzepts Flipped Classroom, oder?
Ja, ich denke, Flipped Classrooms finde ich, oder kann man aus der ICAP-Perspektive natürlich sehr positiv sehen, weil gerade da dann eben viel auf einer konstruktiven und interaktiven Ebene wirklich läuft. Also erstmal wird sozusagen, ja, das ist ja so ein bisschen die Idee, zu Hause macht man sich Gedanken über Themen und schaut sich vielleicht irgendwelche Ressourcen an. Das kann auch Bücher sein, ja, das muss ja nicht immer ein Video sein, aber dann komme ich sozusagen in die Situation im Classroom, wenn der geflippt ist, eben, dass ich dort dann wirklich diskutiere und wirklich konstruktiv mit den Inhalten umgehe. Und da hätte ich aus ICAP-Perspektive große Sympathien dafür, natürlich.
In Ihren Forschungsarbeiten ist immer wieder von dem Begriff des Scripting die Rede. Vielleicht könnten Sie erläutern, was Scripting bedeutet und warum der Begriff für das Lernen mit digitalen Medien aus Ihrer Sicht so wichtig ist.
Genau, Scripting ist, also wir haben den Begriff verwendet, eigentlich um insbesondere eine bestimmte Form der Unterstützungsmaßnahme für tatsächlich kollaboratives Lernen zu bezeichnen. Und die Idee ist eigentlich genau das, was ich vorhin gesagt hatte, also dass man Rollen verteilt zwischen Lernenden, dass man diese Rollen mit weitergehenden Kriterien füllt, vielleicht sogar mit Prompts füllt, in dem Sinne, also wenn du der Pro-Argumentierer bist, dann sag erstmal ganz klar, was deine Behauptung ist und dann sag noch ganz klar, was deine Begründung ist. Und derjenige, der dann in der Gegenposition meinetwegen ist, der bekommt die Aufforderung nachzudenken, wo ist vielleicht eine Schwäche in diesem Argument von meinem Lernpartner und was wäre jetzt ein geeignetes Gegenargument zum Beispiel. Ja? Also das ist eine ganz simple Form des Scriptings, so die halt in Richtung Argumentieren geht. Man kann sich aber auch Skripts in Bezug auf ganz andere Lernaktivitäten auch vorstellen. Aber letztlich ist es eine Strukturierung von kooperativem oder kollaborativem Lernen. Und haben wir viel geforscht dazu, tatsächlich immer wieder gefunden, dass also digital unterstütztes kollaboratives Lernen besser funktioniert mit Blick auf Wissenserwerb und auch auf Kompetenzerwerb, wenn so eine Art von Unterstützung gegeben wird, als wenn diese Unterstützung nicht gegeben wird. Das haben wir in einzelnen Studien gefunden, das haben wir dann auch mal in der Meta-Analyse mal uns angeguckt, wo wir dann festgestellt haben, das ist insbesondere der Fall, wenn man als Ergebnis, als Lernergebnis sich sowas anschaut wie Kollaborationskompetenzen im weitesten Sinne, also sowas wie Argumentationskompetenzen und so weiter, da findet man richtig große Effekte mit Blick auf den fachlichen Wissenserwerb, also der Erwerb des Wissens, über den diskutiert wird, sind die Effekte nicht so groß. Allerdings haben wir da auch festgestellt in der Meta-Analyse, also wenn man zusätzlich auch noch eine inhaltliche Art der Unterstützung gibt, also da kann man sich zum Beispiel Lösungsbeispiele vorstellen oder Feedback, inhaltliches Feedback und solche Sachen, dann werden da die Effekte auch nochmal deutlich größer.
Darf ich an der Stelle nochmal nachhaken, wie sieht Scripting dann in der tatsächlichen Unterrichtsrealität aus?
Also man kann sich verschiedenste Umsetzungen eigentlich vorstellen. Also eine Umsetzung ist, ich denke oftmals oder viele von uns haben ja jetzt auch viele Erfahrungen auch durch Corona zum Beispiel auch mit kollaborativen Schreibtools gemacht. Also wo also für mehrere Schülerinnen und Schüler und sogar vielleicht auch die Lehrkraft gemeinsam kollaborativ an einem Text zum Beispiel arbeiten. Und erstmal ist dieses Tool ja einfach nur ein leeres Blatt Papier. Ja, aber ich kann natürlich mir überlegen, und das ist, wäre vor dem Hintergrund dieser Befunde auch sehr sinnvoll, wenn Lehrpersonen das nicht als ein weißes Blatt Papier auffassen würden, sondern dieses weiße Blatt Papier vorstrukturieren würden. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, okay, das ist das Papier für die Dreiergruppe bestehend aus Nina, Lisa und Thomas oder so und kann dieses Blatt Papier vorstrukturieren und kann sagen, okay, hier schreibt bitte die Lisa ihr erstes Argument zum Thema, was auch immer das Thema ist, hin, schreibt hier bitte ihre Behauptung, hier ihre Begründung hin. Und auf der nächsten Seite habe ich vorstrukturiert, okay, hier schreiben bitte Thomas und Nina oder Lisa, jetzt weiß ich, da komme ich selber durcheinander, auf jeden Fall ihre Gegenargumente hin und so. Und auf diese Art und Weise kann ich auch eigentlich Tools, die erstmal einfach nicht viel mehr bieten als die reine Ermöglichung von kollaborativem Lernen, kann ich auch so strukturieren als Lehrperson, dass da auch wirklich eben zu erwarten ist auf Basis dieser Befunde, die wir und auch andere erbracht haben, dass da auch wirklich was dabei rumkommt.
Gut, wir würden den Diskurs über digitale Medien natürlich nur unvollständig abdecken, wenn wir jetzt nur über die Chancen sprechen, weil es natürlich auch in der öffentlichen Diskussion viel Gespräche über die Gefahren gibt. Die häufig genannten Gefahren vom Umgang mit digitalen Medien, die auch als Argument verwendet werden, vor dem Einsatz in der Schule zu warnen, sind die Reduzierung sozialer Interaktion, die Verringerung gesellschaftlicher Partizipation, Einsamkeit durch die Internetnutzung sowie weniger Wohlbefinden. Wie schätzen Sie die Gefahren aus Forschersicht ein?
Ja, ich meine, jeder von uns kennt natürlich solche Fälle, den einen Jugendlichen, der Tag und Nacht vor dem PC sitzt und Counter-Strike spielt oder andere Jugendlichen, die den ganzen Tag nur auf Instagram hängen und versuchen, ihren Narzissmus da auszuagieren zum Beispiel. Also das heißt schon, natürlich sind die Gefahren real, das ist natürlich so. Aber wir müssen uns schon, glaube ich, immer wieder vor Augen halten, dass das wirklich Extremfälle sind. Also es gibt pathologische Fälle, sagen wir so, von auch Suchtverhalten und dann damit einhergehend Einsamkeit und niedriges Wohlbefinden und so weiter. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber man muss schon sagen, dass letztlich, wenn wir uns so die Effekte im Mittel anschauen, die digitale Medien auf solche Variablen haben, wie zum Beispiel soziale Interaktion oder Reduzierung sozialer Interaktion, Verringerung gesellschaftlicher Partizipation und so weiter, gibt es eine wunderschöne Arbeit von Appel und Schreiner von vor ein paar Jahren, die gezeigt hat, dass da die Zusammenhänge zwischen Mediennutzung und diesen Aspekten eher klein sind, wenn man es jetzt über große Stichproben sozusagen mal anguckt. Heißt natürlich nicht, dass im Einzelfall da natürlich krasse Zusammenhänge da sein können, aber im Mittel sind die eher klein. Und zudem weiß man auch noch relativ wenig zur Richtung der Effekte. Also sind sozusagen diejenigen, die einsam sind, gehen die, weil sie einsam sind, ins Internet? Oder sind die oder ist sozusagen die Internetnutzung das, was dann hinterher Einsamkeit verursacht? Das ist noch sehr unklar, dazu braucht es noch mehr Forschung. Und ich wollte vielleicht nur noch hinzufügen, mit Blick auf die gesellschaftliche Partizipation, das haben Sie ja auch gesagt, also dass die Gefahr ja oder häufig auch, dass das so Argumente in der öffentlichen Diskussion da sind, dass die gesellschaftliche Partizipation absinkt durch die Nutzung von digitalen Medien. Das ist bei Appel und Schreiner in diesem Überblick über verschiedene Meta-Analysen kam sogar ein leicht positiver Zusammenhang auf. Also je mehr Internet genutzt wird, desto stärker wird ist die gesellschaftliche Partizipation. Wobei auch hier der Zusammenhang ist klein. Aber das kann man sich natürlich vielleicht gut dadurch erklären, dass heute auch viele politischen Prozesse auch auf digitalen Wege halt stattfinden. Wenn man sich jetzt während der Corona-Zeit die Parteitage der großen Parteien anschaut, dann ist da auch ganz viel, was letztlich auf digitalen Medien letztlich fußt und fußen musste wegen den Hygienevorschriften. Und insofern scheint es da eher positive Zusammenhänge zu geben, aber auch da, die sind klein. Ja.
Können Sie sich erklären, dass Medienberichte trotzdem gern Katastrophenszenarien aufgreifen?
Ja, ich meine, so funktionieren halt Medien, würde ich sagen, zum großen Teil. Also ich bin immer dafür, letztlich zu versuchen, solche Debatten zu entemotionalisieren. Also mir ist da ganz oft viel zu viel Emotion drin, viel zu viel Überzeugung auf Basis von Halbwissen. Ich meine, ich glaube, was da jeder für irgendwie offensichtlich unumstößliche, harte Meinungen hat. Und wenn man sich dann fragt, auf welcher Grundlage sind diese Meinungen eigentlich zustande gekommen, dann hat man oft den Eindruck, da sind irgendwelche Überzeugungen da, die aber nicht wirklich mit Fakten hinterlegt sind. Und ich glaube, bei der Debatte über digitale Medien und die Gefahren von digitalen Medien ist es nicht anders. Es ist ein emotionales Thema.
Okay. Ein Detail, das ich immer wieder frappierend finde, ist, dass es an Schulen teilweise Türschilder gibt, die ein Handyverbot mit einem Piktogramm aussprechen, das Kinder und Jugendliche wahrscheinlich gar nicht mehr als Handy erkennen würden. Also mit Antenne und Tastatur. Wie kann Schule die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern, wenn die Realität ausgeblendet wird?
Ja. Also ich kann das gut verstehen, dass Sie das frappierend finden. Ich finde das auch oft frappierend, weil also ich finde auch gerade sehr häufig ist tatsächlich ein Problem, dass die Lebenswelt sozusagen, dass es sehr lange dauert, sagen wir es mal so, bis die Lebenswelt dann auch in der Schule zum Beispiel ankommt. Aber es ist natürlich auch durchaus nachvollziehbar, dass es so ist, aus meiner Sicht. Also gerade wenn Sie Handys ansprechen, natürlich gilt es da eine Abwägung zu treffen zwischen einerseits will man den Lebensweltbezug und auf der anderen Seite ist schon klar, dass Handys auch eine große Quelle von Ablenkung sein können und wahrscheinlich auch sind. Natürlich, also wenn ich mir meine Kinder anschaue, die wollen am liebsten auch nur daddeln auf dem Handy, ja, und sozusagen die Zeit mit Spielen verbringen. Und insofern können die natürlich von wünschenswerten Lernprozessen eher ablenken. Aber auf der anderen Seite, wie Sie sagen, gehören Handys halt auch zur Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern dazu. Und irgendwie wirkt es dann auch künstlich, wenn man sie verbannt aus dem Schulkontext oder aus dem Lehr-Lern-Kontext. Ich persönlich würde mir wünschen, dass man eben auch mal darüber nachdenkt, welche Lernpotenziale denn auch gerade in diesen Geräten liegen. Also es gibt ja Apps, mit denen man jetzt zum Beispiel Pflanzen bestimmen kann oder Daten sammeln im Garten, welche Vögel von 18 bis 19 Uhr in meinem Garten waren und so weiter. Und diese Daten kann ich hochladen und das können meine Mitschüler auch machen. Und da kann man sich über solche biologischen, ökologischen Fragen da im Unterricht ja auch gut Gedanken machen. Und von daher würde ich sagen, auch Handys, vielleicht auch gerade Handys, haben durchaus tolle Potenziale, auch hochwertige Lernprozesse auszulösen. Aber aus meiner Sicht ist immer noch sozusagen die Sicht, dass das vor allen Dingen eine Gefährdung und eine Gefahr dasteht und vom Lernen ablenkt, die dominiert halt offenbar noch. Und vielleicht fehlen einfach nur die guten Use Cases, die sozusagen in die Breite kommen müssen und dann kann sich das vielleicht auch mal ändern.
Kurzer Querverweis von dem, was Sie eben gesagt haben, zur Folge 8 dieses Podcasts, in der wir im Zusammenhang mit dem Thema Aufmerksamkeit schon mal über die Brain Drain Studie gesprochen haben, in der es um die Ablenkung durch Smartphones geht. Ja, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen philosophisch. Der amerikanische Philosoph Hubert Dreyfus stellt Lernen in einer digitalen Umgebung einem emotionalen, intuitiven, physischen Selbst gegenüber. Und damit ist er wahrscheinlich einer der prominenten Vertreter einer Dualität von analoger und digitaler Erfahrung, gewissermaßen in zwei verschiedenen und getrennten pädagogischen Realitäten. Wie hilfreich ist diese Zweiteilung aus Ihrer Sicht?
Ja, ich muss natürlich sagen, ich bin kein Philosoph, von daher...
ich auch nicht.
Genau, ich spreche jetzt aus meiner pädagogisch-psychologischen Sicht. Ich finde diese Zweiteilung im ersten Moment eher nicht sehr hilfreich, glaube ich. Weil, also, wenn man jetzt einfach über Lernprozesse spricht, also über kognitive Prozesse, die im Gedächtnis stattfinden, natürlich kann man auch einen anderen Begriff von Lernen haben und dann spricht man irgendwie über gesellschaftliche Teilhabe und solche Sachen. Aber ich spreche jetzt mal als Psychologe über das, was sozusagen in meinem Kopf vorgeht oder im Kopf von Lernenden vorgeht. Da sehe ich keinen wirklich basalen Unterschied zwischen Lernprozessen, bei denen die von digitalen Medien ausgelöst werden, und Lernprozessen, die nicht von digitalen Medien ausgelöst werden, die meinetwegen von analogen Medien ausgelöst werden, ja, wenn ich ein Buch lese oder sowas in der Richtung. Also von daher, also das ist vielleicht das eine, da sehe ich keinen echten Unterschied. Und zum anderen, ich denke, auch vorhin hat man schon kurz drüber gesprochen, also im Zusammenhang mit dem ICAT-Modell von Chee und Wiley, aus meiner Sicht ist auch keine gute Frage zu sagen, okay, will ich jetzt meinen Unterricht zum Beispiel jetzt komplett digital machen oder sollte ich ihn komplett analog machen, sondern viel sinnvoller scheint mir die Frage, okay, wie kann ich beides halt auf eine Art und Weise zusammenbringen, dass möglichst eben diese hochwertigen Lernaktivitäten, die Chee und Wiley benannt haben, ausgelöst werden. Und es kann durchaus immer mal wieder sein, dass vielleicht ein Online-Video meinetwegen ein guter Aufhänger sein kann für irgendeine gesellschaftliche Debatte. Und die gesellschaftliche Debatte, die kann ich ja dann auch wunderbar im Klassenzimmer führen, sogar auch ohne digitale Medien, ja, vielleicht sogar viel natürlicher ohne digitale Medien. Und insofern würde ich eh dazu raten, stärker über Verschmelzungen und über Einbettungen nachzudenken zwischen digital unterstützten und nicht digital unterstützten Lernen.
Hier wäre aus philosophischer Sicht wohl die Rede von der postdigitalen Gesellschaft, in der Digitalität einfach Teil unserer Realität ist.
Genau so sehe ich das, ja. Und natürlich, ich meine, es gibt ja viele technische Entwicklungen, die auch sowieso sozusagen dahin gehen, dass digitale Erfahrungen immer ähnlicher werden, auch den realen Erfahrungen. Und wir wissen ja nicht, wohin die Technik sich weiterentwickelt. Ja. Möglicherweise wird es noch in Zukunft noch viel schwerer zu trennen sein. Und insofern, glaube ich, ist es wahrscheinlich nicht zu verhindern, ja, dass man diese Trennung möglicherweise irgendwann aufgeben muss. Ne?
Sie haben bereits 2008 einen Artikel mit dem Titel "Was ist eigentlich aus der neuen Lernkultur geworden?" publiziert, in dem Sie das traditionelle Verständnis von Medien als dem Primat der Instruktion untergeordnete Unterstützungsmöglichkeiten dem Konzept der Koevolution von Technologie, Lehren und Lernen gegenüberstellen. Könnten Sie diese Unterscheidung erläutern? Und Anschlussfrage, was ist denn nun aus der neuen digitalen Lernkultur geworden?
Ja, ich versuche es mal. Also vielleicht würde ich sogar noch eine dritte Möglichkeit, über digitale Medien nachzudenken, auch noch jetzt einführen wollen. Also es gibt natürlich auch das Primat des Mediums. Ja? Und wenn ich mir anschaue, und ich habe manchmal Einblick in Schulen auch, und auch über meine Kinder, aber auch beruflich sozusagen, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass die Nutzung von digitalen Medien im Unterricht sehr stark dem Primat des Mediums folgt. Also sehr häufig habe ich den Eindruck, es wird, man hat als Lehrperson irgendein Tool gesehen oder das wurde einem vorgestellt oder man hat eine Fortbildung gemacht oder wie auch immer, und dann denkt man sich, ah ja, das kann ich einsetzen. Und dann wird es halt eingesetzt. Aber was dann sozusagen oft nicht passiert ist, darüber nachzudenken, okay, welche, zum Beispiel diese Frage, welche Lernaktivitäten werden jetzt damit eigentlich angeschoben und macht es eigentlich irgendwo Sinn, auf einer lehr-lern-theoretischen Ebene dieses Tool einzusetzen oder nicht? Und das wäre sozusagen das Primat der Instruktion, wenn man jetzt quasi andersrum hergeht und sagt, ich mache mir erstmal Gedanken, welche Lernaktivitäten will ich jetzt anschieben und danach wähle ich meine Tools aus. Die Idee der Koevolution ist aber die, dass man eigentlich durchaus, wir hatten gerade darüber gesprochen, wie rasant die digitale Entwicklung oder die technischen Entwicklungen auch sind. Also es gibt wahnsinnige neue Entwicklungen, die vielleicht uns auch dazu anregen können, mal drüber nachzudenken, ob es vielleicht auch noch Lernaktivitäten gibt, die vielleicht in dem ICAP-Modell gar nicht repräsentiert sind und die vielleicht sogar noch höhere Potenziale haben, um Wissenserwerb anzuschieben. Und insofern würde ich schon sagen, also es macht schon Sinn, auch die technische Entwicklung sich anzuschauen und gleichzeitig sich immer wieder auch Gedanken zu machen, wie kann ich das jetzt wiederum auch auf einer Lehr-Lern-, psychologischen, pädagogischen, theoretischen Ebene auch wieder nutzbar zu machen für Lernprozesse. Also insofern glaube ich, also die technische Entwicklung schreitet voran, aber es schreitet auch sozusagen der Erkenntnisgewinn auf der lehr-lern-psychologischen oder bildungswissenschaftlichen, vielleicht wenn wir es noch breiter haben, bildungswissenschaftlichen Seite voran. Und ich glaube, beides kann sich gegenseitig befruchten. Und wir sind heute noch nicht am Ende mit, wäre ja auch schlimm, mit unseren Erkenntnissen darüber, wie Lernen und Bildung abläuft und wie man das möglichst gut fördern kann. Auch da entwickelt sich Wissen weiter und genauso entwickeln sich technische Entwicklungen weiter. Und ich glaube, da diesen Connex immer dynamisch aufrechtzuerhalten, davon halte ich sehr viel. Und zur Frage, was ist aus der neuen Lernkultur geworden? Ich hatte eingangs ja gesagt, also ich glaube, es gibt immer noch oft so, dass unter digital unterstützten Lernen sehr häufig verstanden wird Beamer und PowerPoint und Video und vielleicht so basale Feedback-Sachen, sehe ich auch ganz oft in der Praxis, sowas wie, da gibt es dann halt so Fragen und dann kann man da ankreuzen, was richtig ist und dann kriegt man hinterher gesagt, das war jetzt richtig oder das war falsch. Das ist aus meiner Sicht halt noch sehr basal, sozusagen eine sehr basale Umsetzung von der Lernkultur mit digitalen Medien. Und ich glaube, da ist Luft nach oben. Und ich kenne auch viele Lehrkräfte, die da wirklich auch ganz, ganz hervorragend sind und die wirklich ganz viel ausloten, was man alles machen kann. Aber insgesamt, das zeigt ja zum Beispiel auch die VBW-Studie, die ich am Anfang zitiert habe, ist da eben noch so im Mittel durchaus noch Luft nach oben in Richtung eines stärker konstruktiven, interaktiven Nutzens von digitalen Medien.
Sie nehmen einen Teil der Antwort auf meine letzte Frage in gewisser Weise schon ein bisschen vorweg. Was würden Sie als empirischer Forscher erwidern, wenn jemand sagt, dass die empirische Erforschung der Wirkung digitaler Medien eigentlich gänzlich unmöglich ist, weil die Potenziale in Bereichen liegen, zu denen wir keine Daten haben, beziehungsweise die Wirkung Zielbereiche betrifft, die in der Gegenwart eher noch Visionen sind?
Also ich glaube, dieser jemand müsste mir das nochmal bisschen genauer erklären, glaube ich, was jetzt genau die Kritik ist. Also ich denke aber prinzipiell, wie ich gerade sagte, also natürlich ist auch Wissenschaft ein dynamisches Geschehen. Ja, also wie gesagt, also es mag sein, dass wir noch wahrscheinlich wird es so sein, ja, dass wir in 20, 30 Jahren noch viel mehr darüber wissen, wie Lernen funktioniert, wie Informationsverarbeitung funktioniert. Wir werden auch ein deutlich erweitertes Methodenarsenal haben in 20, 30 Jahren, weil auch Methoden zur Untersuchung von Lernprozessen sich stetig weiterentwickeln. Also jetzt heute ist en vogue zum Beispiel viel mit Blickbewegungsanalysen zu machen. Das war vor 20 Jahren noch, vielleicht haben das eine Handvoll Leute gemacht, jetzt machen das ganz viele, um sozusagen über Blickbewegungen rückzuschließen auf Informationsverarbeitungsprozesse. Man weiß auch, dass es nicht ganz leicht ist und so weiter, aber das ist zum Beispiel eine methodische Entwicklung, die ist jetzt ganz stark vorangekommen in den letzten Jahren. Und eine Glaskugel habe ich leider auch nicht, ja? Also dass ich jetzt wüsste, genau in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Aber man steht eigentlich als empirischer Psychologe, wie Sie sagen, immer wieder vor der Herausforderung. Man hat ein neues Phänomen, also eine neue Art der Technologie meinetwegen, die irgendwie, von der man sich bestimmte Dinge verspricht in Bezug auf Lernprozesse. Da steht man immer wieder vor der kniffligen Aufgabe, auch sich zu fragen, reichen unsere bisherigen Methoden, insbesondere zur Erfassung dann auch von kognitiven Prozessen da aus oder müsste man da eigentlich nochmal andere Sachen machen? Und man entwickelt dann andauernd neue Methoden und das mögen ganz simple erstmal Codierschemata sein, mit denen man zum Beispiel auswertet, worüber sprechen Leute, wenn sie digital kollaborieren oder so und wie kann man da irgendwie Qualitätsniveaus voneinander unterscheiden. Aber es kann natürlich auch stark noch viel stärker in noch stärker Technologie KI-basierte Entwicklungen reingehen, wie zum Beispiel beim Eye-Tracking oder vor einigen Jahren war ja dann, oder es ist immer noch aktuell, sind ja bildgebende Verfahren dann auch, also neuropsychologische Verfahren dann auch groß besprochen worden. Das ist ein bisschen abgeebbt, habe ich so ein bisschen den Eindruck in den letzten Jahren wieder, aber also diese methodischen Entwicklungen werden weitergehen und da werden sicherlich interessante Ergebnisse dabei rumkommen.
Herr Professor Ingo Koller, ich bedanke mich für das wunderbar unideologische Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.